Ja, ist wieder Crop FM. Das Thema ist Wilhelm Reich.
Crop FM, the flexible radio show. No getting back. Crop FM.
Ja, es gibt wie immer eine Website dazu, nämlich crop.mur.at. crop.mur.at ohne www davor. Dort gibt es auch Links und Hintergrundinformationen zu Wilhelm Reich. Und es gibt auch einen Bericht unseres Ausfluges zum Argonei, den wir letztes Wochenende unternommen haben. Und damit nicht immer nur eine Männerrunde über tote Männer redet, ist auch Romy heute hier, die allerdings eher stille Teilnehmerin sein wird. Ja, Wilhelm Reich, ich möchte einen kurzen biografischen Überblick geben über den Mann. Er wurde also 1897 in Dobrzynica, Galizien, wir haben vorher gerätselt, wie man das ausspricht, geboren. Starb 1957 in einem Gefängnis in den USA. Er war Psychoanalytiker und Philosoph, außerdem Schriftsteller natürlich. 1922 wurde er Leiter des Seminars für psychoanalytische Therapie. Wohnte von 1929 bis etwa 1936 in verschiedensten Ländern, wie zum Beispiel Russland, Berlin, also Deutschland. Dann war er in den Städten Kopenhagen, dann hat er sich in Schweden aufgehalten, ungefähr um 35 herum. War dann in London und Oslo und emigrierte 1939, als es in Europa doch immer heißer wurde, in die USA. Reich strebte Zeit seines Lebens eine Verbindung zwischen psychoanalytischen und marxistischen Gedanken an. Das heißt, Zeit seines Lebens ist übertrieben eigentlich. Eher am Anfang, am Ende hat er sich auch von dem Marxismus eigentlich völlig losgesagt. Er hob die repressive Funktion der Gesellschaft hervor, die ihre autoritären Ordnungen vor allem durch die sexuelle Unterdrückung aufrechterhalte. Reich war schon fast vergessen, als ihn Ende der 60er und Anfang der 70er Studenten und Verlage im Zuge einer anti-autoritären Bewegung wiederentdeckten. Was sehr interessant ist, da Reich eigentlich gemeinhin als sehr autoritär galt und seine Ansichten eigentlich kompromisslos vertreten hat. Er wurde neben A.S. Neal zum Idol einer jungen, rebellierenden Generation. In der heutigen Zeit ist Reich vor allem Therapeuten ein Begriff, das heißt, Therapien jeglicher Art bauen auf Reich auf.
Ja.
Bioenergie ist da irgendwie natürlich ein starkes Schlagwort. Ja.
Der Gründer der Bioenergetik, der Papst der Bioenergetik, der Alexander Lowen, der also in Insiderkreisen eben der Papst dieser Bioenergetik ist, aus der sich auch viele andere neuere, dem New Age auch zugerechneten Körpertherapien, Körper-Geist-Zelle-Therapien entwickelt haben, war ein Verehrer und Schüler Reichs und hat aus seinen Lehren, aus seiner Schule heraus die Bioenergetik entwickelt, die eigentlich sehr bekannt ist in weiten Kreisen.
Ja, und wie du hast es schon kurz erwähnt, natürlich in einschlägiger New Age-Literatur und Webseiten ist Reich ein oft zitierter Mann. Auch deshalb, wir werden ganz am Ende der Sendung kurz darauf eingehen, weil Reich doch einen sehr interessanten Zugang zu Dingen wie dem UFO-Phänomen etc. gehabt hat. In den letzten Jahren seines Lebens halten ihn auch die meisten für verrückt. Also er ist dann ziemlich weit, hat er sich vorgewagt. Ja, Reich war also ein Mann, der sehr gesellschaftskritische Schriften verfasst hat, unter anderem Der kleine Mann, du hast das heute mitgebracht.
Ja.
Der kleine Mann ist insofern ein völliger leider immer bis jetzt das einzige Buch, ich habe nur eine Biografie über ihn gelesen, aber das ich von ihm selbst gelesen habe. Und er beschimpft also 150 Seiten lang so wirklich alles und jeden. Also er lässt da eigentlich überhaupt nichts aus, und wenn man dann irgendwie glaubt, man kommt als Leser davon, hat man sehr schwer geschnitten. Man kriegt also permanent eine drüber kaut und genießt es am Ende schon.
Ja, also, aber es ist nicht ganz so, wie du es darstellst, glaube ich, weil er beschimpft nicht nur, das wäre zu einfach dann, nicht? Wenn man was liest und man wird nur beschimpft, ja, dann ist das halt einer von den Kritikern, sondern er entlarvt.
Ja, genau.
Uns. Er entlarvt sich selbst auch. Ja. Also er ist nicht einer, er geht auch auf seine eigene Geschichte ein, erklärt, wie er zu seinen Ansichten gekommen ist, wie es ihm auch gegangen ist. Und deswegen ist, glaube ich, also die Rede an den kleinen Mann hast nicht nur du als Erster oder als Erstes gelesen, es ist auch sonst das am meisten rezipierte Buch.
Eines der am meisten rezipierten Bücher.
Ja, von Wilhelm Reich. Es ist ein sehr persönliches Buch, das ist einmal das eine. Es ist in sehr persönlichen, flüssigen Stil geschrieben. Es ist wenig wissenschaftlich, unter Anführungszeichen nicht wissenschaftlich. Aber wenn du es liest, und so ist es mir gegangen, und ich glaube auch dir, und ich glaube auch den Zuhörern zu empfehlen, es zu lesen, wäre notwendig, geht es so, dass man sich wiederfindet als kleiner Mann.
Genau, und das ist, glaube ich, der Sinn von dem Buch, dass sich jeder selbst den kleinen Mann in sich entdeckt und einmal drüber nachdenken anfängt.
Ja. Im Werdegang Reichs ist es ein starkes Element. Er geht von einer wissenschaftlichen Sprache immer mehr über zu einer eigenen Sprache, die allerdings sehr intuitiv ist und sehr gut auch rezipiert wird von Leuten, die überhaupt keinen wissenschaftlichen Zugang zu den Themen haben.
Genau.
Auf die Art wird er eigentlich immer verständlicher, obwohl er gleichzeitig auch abhebt und sich dann letztlich bis in den Bereich des Außerirdischen bewegt, also sich selbst schon beinahe als Außerirdischen
empfindet. Okay, davon später mehr, aber am Anfang Reichs stand die Sexualforschung. Also er hat sich sehr intensiv mit Freud. Er hat sich am Anfang als quasi Weiterentwickler der Theorien Freuds gesehen, hat dann aber natürlich irgendwo das Ganze dermaßen gesprengt, dass es
Herwig. Er war der Musterschüler Freuds.
Genau.
Er wurde nach einem Vortrag, den er 1920 gehalten hat, über Ibsen, über Bergint, wurde er in die Wiener Psychoanalytische Gesellschaft aufgenommen und war da der Jüngste drinnen. Alle anderen Mitglieder waren 10 bis 20 Jahre älter. Er war Student im vierten Semester, wie er das gemacht hat. Und er wollte dann die Psychoanalyse irgendwie retten vor der Anpassung an die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft. Und auf die Art hat er sich sehr stark vom Freud entfernt.
Genau, und er hat überhaupt, also
aber auch, er hat sich von Freud entfernt, aber er hat immer bis zum Schluss sehr viel auf Freud gehalten, was sonst mit vielen Bewegungen, mit denen er sich identifiziert hat, zum Beispiel mit der kommunistischen Bewegung, wo er dann auf Kriegsfuß stand am Schluss und das als Negativbeispiel eher sah für die Entwicklung unserer Gesellschaft, hat er mit Freud immer zu Freud hat er irgendwie aufgesehen, so wie zu einer Autorität, und er war ja selber eine autoritäre Person, insofern einer der wenigen Fälle, wo er bis an sein Lebensende immer noch gut von Freud dachte, obwohl er sich entfernt hat und obwohl er rausgeschmissen wurde aus der psychoanalytischen Gesellschaft später.
Ja, ich wollte nur darauf kurz eingehen, er ist ja überall rausgeflogen, er ist ja sogar von der kommunistischen Partei ausgeschlossen worden, obwohl er gar nie Mitglied war, und das erklärt sich meiner Meinung nach dadurch, dass Reich sich also nicht nur mit alternativen Energien beschäftigt hat in späterer Folge, eben der Argonenergie, sondern dass er vor allem auf das sexuelle Verhalten und die gesellschaftlichen sexuellen Normen angespielt hat und gesagt hat, dass das eine Art Manischerie ist, eine Maschine, die ständig neue psychisch gestörte Menschen hervorbringt, die wiederum nur psychisch gestörte Menschen hervorbringen kann. Mhm. Und hat den Kreislauf aufgezeigt und hat die Ursachen aufgezeigt und ist deshalb natürlich gegen, also quer durch die Bank, also du, es hat praktisch aus keiner Gruppe, aus keiner gesellschaftlichen Schicht Menschen gegeben, die sich da nicht angesprochen fühlen. Der kleine Mann, er hat unsere großen und natürlich auch globalen Probleme auf die Sexualität, auf die sexuelle Entwicklung vor allem von Kindern etc. zurückgeführt und oder zumindest die Verbindungen aufgezeigt, die zwischen einem gestörten Verhältnis zur Sexualität und zwischen gestörten gesellschaftlichen Verhalten bestehen.
Wenn ich eines ganz kurz richtig stellen darf, er war Mitglied der Kommunistischen Partei, aber es war in Dänemark, wie er mit Anschluss gesucht hat an die dänischen Kommunisten, wurde er, bevor die ihn überhaupt aufgenommen haben, aus der dänischen Kommunistischen Partei ausgeschlossen. Und zwar ein Streitthema war eben, das betrifft das eben Gesagte, er hat ein Buch geschrieben, Massenpsychologie und Faschismus.
Genau, ja.
Und dieses Buch wollten ganz speziell auch die Kommunisten nicht lesen. Sie haben sich auch angegriffen gefühlt von den darin.
Er hat eben so grundlegende Dinge behandelt, dass sich im Grunde jeder angegriffen gefühlt haben muss, der mit seinen Schriften in Berührung gekommen ist. Aber leider nicht, haben die meisten eben nicht darauf reagiert auf eine gesunde Weise und gesagt, okay, jeder Mensch hat Fehler, sondern man hat einfach den Mann verteufelt und gesagt, das muss offensichtlich ein völlig verrückter Schweizer sein, der also nur
SCH.com auch, auch finde ich so, wenn du das jetzt so sagst, also so wie du es jetzt eben dargestellt hast, wäre das eben für die Zuhörer auch so zu verstehen, ja, er hat alles auf die Sexualität bezogen und so, die ganzen Probleme. Und das ist ja doch nicht alles und es ist ja doch nicht so wichtig. Man muss es insofern, glaube ich, verstehen, er ist von Freud gekommen. Freud war sein großer Lehrer. Freud hat ja dieses Thema Libido, die Libido aufgegriffen, die sexuelle Energie oder wie auch immer er hat es genau definiert, wie er das verstanden hat. Und hat dann aber gefunden, dass Freud hier nicht konsequent genug einfach dieses Problem erforscht. Und was er gemacht hat, war anstößig. Er ist hergegangen und hat das Thema erforscht. Und zwar wissenschaftlich. Er hat den Sexualverkehr erstmals in unserem Jahrhundert zumindest, ich weiß nicht, früher wird das schon mal passiert sein vielleicht, aber wissenschaftlich erforscht, was passiert seelisch, emotional, körperlich.
Die Funktion des Orgasmus, das Buch hat er dann geschrieben, und da die Libido hat er auch also universelle Energie auch dargestellt, die im Grunde...
Das war der Punkt, die Libido-Theorie, da ist es auseinandergegangen. Also er hat, nachdem sich Generationen schon fast von Psychoanalytikern bemüht haben, die Psychoanalyse wieder zu desexualisieren, hat er genau das Gegenteil gemacht und außerdem noch das Thema Sexualität politisiert. Und da gab es dann eine große Diskrepanz. Und zwar hat er sich gegen eine Anpassungspsychologie gerichtet, die gerade Raum gegriffen hat und die zusehends Forderungen nach sozialem Gehorsam erfüllt hat. Mhm. Und da gab es dann eben speziell bei der Libido-Theorie und noch spezieller bei der Thanatos Theorie. Bei der Theorie Todestrieb gab es eine große Diskrepanz. Todestrieb. Vielleicht gab es eigentlich nur den Sexualtrieb und das andere waren für ihn periphere, wenn nicht pathologische Erscheinungen.
Mhm. Das Thema Wilhelm Reich wird heute behandelt. Meine Gäste sind Stefan Reinisch und Herr Viktorer. Und wir haben also gerade ein bisschen seine biografische Vergangenheit versucht abzuhandeln und die Hauptthemen, von denen er ausgegangen ist, nämlich den Umgang, den gesellschaftlichen mit der Sexualität und die daraus entstehenden Störungen. Zu diesen Störungen gehören jetzt nicht nur unkontrollierte Wutausbrüche und sonstige Erscheinungen, sondern ganz physische Geschichten, und er nannte das Körperpanzerungen. Panzerungen. Das ist also ein Begriff, der, wenn man sich ein bisschen mit Reich beschäftigt, sofort aufpoppt. Und was er damit gemeint hat, das ist sehr interessant. Dazu müssen wir jetzt vorausschicken, dass eben Reich, wie schon erwähnt, das Orgon wieder entdeckte. Und Orgon ist für ihn die universelle Lebensenergie, so hat er das zumindest bezeichnet. und hat damit Dinge eigentlich wiederentdeckt, die vor 2500 Jahren schon oder vor 4000 Jahren in fernöstlichen Schriften aufgetaucht sind, wie zum Beispiel den Veden oder der Hinduismus, der sehr viel sich, also das ist eigentlich integraler Bestandteil des Hinduismus. Oder ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches.
Aber ich glaube, es gibt eine starke Verbindung auch zum Yoga.
Und zum Yoga etc. Und es geht dabei eben um Stauungen dieser Argonenergie und wie sie zustande kommen, wie man sie lösen kann.
Entschuldigung, und Verbindungen zum Tantra.
Und Verbindungen zum Tantra, natürlich, logischerweise. Ich finde es sehr interessant, dass also Reich für Westis sozusagen einen sehr einfachen Zugang bietet zu diesen Dingen. Ja. Das heißt also, wir nennen das so in einem Modewort, ein bisschen auch feinstoffliche, oder ich weiß nicht, ob es ein Modewort ist, der feinstofflichen Aspekte des Körpers und die Entstehungen von Krankheiten.
Biophysik. Biophysikalische Forschungen.
Genau. Und sehr interessant im Zusammenhang damit sind ja seine Argon-Akkumulatoren, die er ja in den 40er Jahren auch schon verkauft hat.
Vermietet. Aber nicht nur, sondern er hat also eine Therapie entwickelt oder seine Therapie von Freud ausgehend, von der psychoanalytischen Therapie, weiterentwickelt zur, die hat er genannt, die Vegetotherapie, wo er nicht mehr nur, so wie es bei Freud üblich war, jahrelang seine Patienten ihr Herzleid ausschütten hat lassen und mit ihnen über ihre innersten seelischen Probleme geredet hat, wo er schon auch Freud übrigens gemerkt hat, dass es nicht sehr effektiv wirkt, sondern eigentlich die Effektivität der Therapie nicht gegeben war, und da hat er weiter geforscht, hat seine Forschungen auch bezüglich der Sexualität durchgeführt und hat festgestellt, dass wenn er zum Beispiel einen Patienten an gewissen Körperstellen massiert, bei der Gesprächstherapie, und das hat er dann auch systematisch getan, hat es von gewissen Körperstellen ausgehend emotionale Erlebnisse beim Patienten gegeben. Und das war für ihn natürlich höchst interessant, er hat es weiter untersucht und ist darauf gekommen, dass der persönliche Charakter eines Menschen sich nicht nur jetzt in seinen Worten und so und seinen Taten widerspiegelt, sondern auch in seiner Körperhaltung, nicht nur in der Haltung aber, sondern auch in den kleinen Details am Kinn, an der Nase, in den Ohren, überall sind wie Emotionen gespeichert im Körper.
Das, eben die Panzerungen?
Die Panzerungen, das sind dann die, wo er meint, Panzerungen deswegen vielleicht von einem Ideal ausgehend eines völlig ungepanzerten Menschen, das wäre ein weicher Mensch, ein anpassungsfähiger, weicher Mensch, der eben, so hat es auch beschrieben, wenig Charakter besitzt in unserem Sinne. Und das, was wir... Ja, doch, die Charakteranalyse. Okay. Und das, was wir, so hat er befunden, irgendwo als starken Charakter bezeichnen, eigentlich eine starke Panzerung darstellt. Also so wie man kennt ja auch, das erinnert mich sehr an die Charaktergesichter, weißt du, so Darstellungen, Bilder von sehr alten, sehr geprägten Leuten, wo man das dann schon direkt sieht, der Charakter dieses Menschen, seine Prägungen ins Gesicht geschrieben. Mhm. Und das sieht man, aber er hat eben festgestellt, das ist schon von sehr früh an bei jedem von uns vorhanden und hat es in seine Therapie einbezogen.
Ich möchte jetzt nur ganz kurz mich...
Es ist anzunehmen, dass Wilhelm Reich während seiner Militärzeit im Ersten Weltkrieg einiges an dieser Panzerung studieren konnte aus nächster Nähe.
Aber du wolltest auch...
Ich wollte eine Episode kommen. Das Kinn, ja. Es gibt da eine sehr nette Geschichte.
Ja, genau.
Das Kinn, ja. Es gibt da eine sehr nette Geschichte von einem Radiointerview, in dem er aufgemacht werden sollte. Also ein Reporter hat versucht, sich über ihn lustig zu machen, und er hat während des Interviews begonnen, das Kinn dieses Reporters zu massieren und ihm erklärt, sie sind hier so verkrampft, ich glaube, ich muss hier mal ein bisschen massieren, und hat irgendwelche Blockaden anscheinend gelöst bei diesem Menschen, worauf der aber schreckliche Angst bekommen hat, krank geworden ist und fortan sein für den Rest seines Lebens sich der Aufgabe gewidmet hat, Wilhelm Reich zu bekämpfen.
Das nennt man, er hat es auch bezeichnet, nämlich die Fallangst. Ne? Also wenn sich Blockaden, die sich über Jahrzehnte aufgestaut haben, in verschiedenen Bereichen des Körpers, also er nennt da auch genau die Punkte, also zum Beispiel Zwerchfell, Nabelgegend, Halsgegend, Stirngegend, also genau die Punkte, an denen sich auch die Chakren befinden, laut alter Überlieferung. Und wenn sich also die Stauungen, die sich da befinden, irgendwann lösen, dann geht es dem Typen erst einmal ziemlich mies.
Ja.
Und auch in seiner Krebsforschung, also wir werden da heute gar keine Zeit haben, noch detaillierter darauf einzugehen, Reich war ja auch, also bahnbrechend, was die Krebsforschung anbelangt hat und was die Ursachen und Heilungsmöglichkeiten anbelangt hat. Und er hat es ja auch auf im Endeffekt Panzerungen und deren Auswirkungen zurückgeführt. Und er hat also geschrieben, dass er die Menschen zwar vom Krebs heilen konnte, nach seinen Angaben, durch seine Organakkumulatoren, auf die wir jetzt dann gleich zu sprechen kommen auch, aber dass eben durch die Lösung dieser Blockaden diese Menschen in ein tiefes Loch gefallen sind und eigentlich trotzdem irgendwann gestorben sind, weil sie damit nicht fertig wurden. Und also mit der eigentlichen Ursache wurden sie nicht fertig. Er hat zwar das andere Symptom beseitigen können, er hat es zwar nicht ausgeschnitten, sondern er hat es schon irgendwo weiter oben angefasst und beseitigen können. Mhm. Aber die Fallangst, also das heißt, das, was dann dahinter steht, diese Ängste und so weiter, die immer wieder damit zusammen mit der Erziehung und so weiter, wenn die sich gelöst haben und sie praktisch frei im Bewusstsein bewegen können, dann braucht der Mensch auch irgendwo eine Stütze. Ja. Und da kommt man vor, ich weiß nicht, Herwig, findest du das auch, dass das Reich, mir kommt, also ich bin ja überhaupt kein Reichexperte in dem Sinne jetzt, aber mir kommt schon vor, dass er er ist zwar so weit gegangen, dass er diese Blockaden lösen konnte etc., aber wie schaut es eigentlich aus mit der Hilfestellung, wenn er dann eben die Fallangst eintritt? Das ist immer dieser Reporter, er hat sein Kinn massiert und hat dabei Blockaden gelöst, nur wie schaut es dann eigentlich mit der weiteren Behandlung aus? Hat er da auch Vorschläge gebracht? Wie man so einen Menschen, der dann in Fallangst gefangen ist, helfen kann?
Ja, es ging ja eben speziell darum, dass man dann sehr wohl, und zwar von der Psychoanalyse ausgehend, einen therapeutischen begleitenden Prozess braucht. Das war eine wesentliche Sache. Ja.
Also das war bei ihm schon also eine weitere Führung desjenigen oder eine weitere Hilfestellung, besser gesagt.
Bei diesem Reporter ist es dazu nicht gekommen. Ja, es war auch eine spontane Begegnung von zwei sich sehr zuwiderlaufenden Menschen.
Es war fast eine Gehässigkeit.
Also was ich dazu sagen möchte, ist das, dass er wollte, also das ist auch so ein Begriff, der bei ihm vorkommt, die orgastische Potenz.
Ja.
Die gilt es, also die hat es gegolten oder gilt es jetzt noch immer. Es ist ja auch hochaktuell, die Therapien sind ja nach wie vor im Gange. Posturale Integration zum Beispiel ist ein Begriff. Da gilt es, die Erlebnisfähigkeit des Menschen, was transzendentale Erlebnisse angeht, wiederherzustellen als Energiespender für seelische Gesundheit, für auch positive Zukunftsgestaltung, für Bewältigung der Lebensaufgaben, für alle positiven Dinge des Lebens. Das wird ja auch, wenn man so sagt, wir waren ja bei New Age.
Das heißt, orgasmusfähig zu sein.
Ja, aber.
Was heißt das genau?
Das heißt, wir sind so, jetzt mal auf gut steirisch gesagt, wir sind alle so verklemmt, wir spüren nicht einmal, wenn es uns eigentlich gut geht. Wir sind nie zufrieden, wir nörgeln immer nur um, wir finden immer nur das Negative interessant. Im Leben.
Und versauen uns somit unsere Orgasmusfähigkeit.
Oder? Richtig. Die ist ein wichtiger Punkt, aber wir können auch sonst keine wahre Freude empfinden. Gerade wenn wir uns irgendwie tolle klassische Musik reinziehen, dann erinnert uns das dran.
Das meine ich auch. Das heißt, was ich einfach sagte, ist Lust zu empfinden.
Lust am Leben.
Ich würde das gerne ein bisschen genauer sagen. Und zwar, es geht um die Hingabefähigkeit. Auch das kann man sehr leicht sehen, wenn man muskuläre Verspannungen hernimmt, wie weit ist jemand imstande, den Kopf zurückzulegen zum Beispiel. Und beim Orgasmus, ja, es geht nicht nur um den Orgasmus, es geht auch um die Intensität. Es geht auch um die Intensität des Erlebens.
Na klar,
er beschreibt verschiedene Arten von Sexualität und auch eine Variante, die er für sehr, sehr gängig hält, wo Sexualität zur reinen Notdurftverrichtung verkommt.
Wir haben ja gerade vorher festgestellt, dass also Blausiegelautomaten prinzipiell immer am Klo anzutreffen sind. was eine sehr interessante Verbindung ist. Warum kann man sie denn dann Chianti und der Blausiegel bestellen? Zum Beispiel, nein, das ist um Gottes Willen. Deshalb gibt es die nur am Heisel.
Und dem gegenüber stellt er eine Sexualität, die auf liebevoller Zuneigung basiert. Das heißt, es gibt einfach die beiden Aspekte, die es auch in sehr vielen Kulturen der Welt gibt, die auch so beschrieben werden, die Begierde, die nicht auf eine Lösung von irgendwelchen aufgestauten Spannungen hinausläuft und die liebevolle Zuneigung, die dialogische Abarbeitung, das Gleichschwingen von zwei Wesen als Gegenpol.
Ja. Wesentlich bei seiner Therapie, also beim Lösen dieser Spannungen, die er beschrieben hat, sehr genau, mit den Panzerungen, da hat es also 8 Stellen gegeben, wo die also vor allem zutage treten, waren seine Orgonakkumulatoren. Und wir waren ja, also die Romy, der Stefan und der Martin, der jetzt nicht da ist, der da draußen sitzt irgendwo, wir waren ja letzte Woche, am Wochenende, waren wir in
Arnfels.
Arnfels, genau. Es gibt auch einen Link drauf auf der Website korop.nur.at ohne www und dann auf Kropfen den Link links unten. Und dort gibt es dann einen Link, haben wir auch fotografiert, dieses Eis. Das Ganze ist also, und du hast ja mitgebaut. Erklär mal, was ist da?
Ja, also was ein Orgonei oder ein Orgonakkumulator ist eine Vorrichtung zur Konzentration von der Lebensenergie, die er Orgon nannte.
Eigentlich sollte man jetzt vorher vielleicht doch noch ein bisschen erklären, was Orgon ist.
Was das ist.
Ja.
Gut, er hat also bei seinen Forschungen festgestellt, zum Beispiel beim Geschlechtsverkehr, im Zuge des Orgasmus kommt es zu Zuckungen.
Orgasmus,
es zu Zuckungen, die wie Blitze also durch den Körper gehen,
ja,
mehr oder weniger blockiert. Aber dann hat er, das war seine erste, jahrelang auf diesem Punkt, da hat es noch kein Orgon gegeben. Irgendwann ist er auch durch andere Publikationen auf die Idee, also hat er durch ein Mikroskop geschaut und hat da Wasserbläschen beobachtet. Ich kann mir jetzt nicht genau entsinnen, wie die Vorrichtung war, also aus meiner Beschreibung kann man das jetzt nicht nachvollziehen, aber auf jeden Fall in diesem...
Es gibt aber auch einige Links auf der Website, wo sie die Dinge sehr genau erklärt werden.
Er hat sofort geschlossen, dass dieselbe Energie, die da durch den Körper zuckt und sich löst im Geschlechtsakt, beim Orgasmus, ist auch die Energie, die überhaupt das Leben am Leben erhält,
ja,
die das Leben hervorbringt.
Er spricht dann von weichen Elektronen im Gegensatz zu den harten Elektronen und auch der atomaren Strahlung.
Ja. Es ist nicht Elektrizität, es ist nicht atomare Strahlung.
Es sind Protonen, direkt, glaube ich.
Aber es ist so wie eine grundlegende Energie, wo dann vielleicht die Elektrizität eine Abformung davon ist oder auch eine Lebensenergie, die überall vorhanden ist,
ja,
und die wir, also von, die alles Leben am Leben erhält und auch die von den Bakterien bis zu uns und ermöglicht.
Ich hätte da eine Gedankenstütze anzubieten, einem Strom von Entropie gegenüberstehen, die Neckentropie, als die fundamentale Bewegung des Lebens, die sich dann eben bis in die kleinsten Bereiche von Mikrokosmos nachweisen lassen könnte.
Ja. Und auf einer sehr physikalischen Ebene spricht man eben von weichen Elektronen und spricht dann auch von, es hat Carter, das ist ein Wissenschaftler, der sich also seit den 70er Jahren intensiv damit beschäftigt hat und die Forschung auf diesem Gebiet sehr weit getrieben hat. Und der hat dann also auch herausgefunden, dass da auch Protonen im Spiel sind bei der ganzen Geschichte. Und es gibt dann auch verschiedene Arten des Orgons und es gibt auch das Deadly Orgon. Das heißt, das ist quasi die dem gegenüberstehende Energie, die generell kann man das Orgon wahrscheinlich, nehme ich jetzt an, mit dem Prana aus dem fernöstlichen System vergleichen.
Aber Vielleicht versuchen wir nicht so, also das Orgon, er hat auf jeden Fall, er hat etwas gesehen, er hat irgendwas gesehen im Mikroskop, hat geschlossen und von da an hat er sein Leben gewidmet der Erforschung dieser Energie, von der er selbst nicht gewusst hat am Anfang, was sie ist, und hat sich jetzt seine Erkenntnisse, seine Möglichkeiten, er hat auch versucht, wie alle Wissenschaftler, es in den Griff zu kriegen, in der Meinung, damit eben Therapien zu ermöglichen, auch andere Dinge zu ermöglichen, viele Dinge zu ermöglichen, wie man eben Elektrizität in den Griff gekriegt hat, um jetzt überall Licht zu haben und die elektronischen Geräte.
Genau, und eine Möglichkeit, damit wirklich zu arbeiten, das Orgon zu konzentrieren, waren Akkumulatoren.
Ja,
ne? Eben. Und einen davon, also ein Akkumulator ist also eine durch spezielle Schichtung aufgebauter Raum.
Ja.
Der in seinem Inneren dann das Orgon konzentriert. Und zwar das nicht das Deadly Orgon, sondern das Orgon, von dem es auch verschiedene Abstufungen gibt, also verschiedene Farbschattierungen, wie Carter das auch genannt hat. Und in Arnfels steht ein Orgon-Ei, das ist eine sehr interessante Verbindung zwischen der Arbeit Reichs und Schaubergers.
Ja, das ist also dem Wolfgang Wiedergut zuzuschreiben und seiner Gruppe.
Der letzte Sendung zu Gast war und äußerst interessanter Gast war.
Ja, in hervorragender Weise versucht haben und also ein tolles Projekt durchgezogen haben. Am Sternhof ist es in Anfels übrigens, wo wir ein Orgonei in gemeinsamer Arbeit, ich nur ein bisschen dabei, aufgebaut haben. Das besteht aus Eisenschichten, aus metallischen Schichten und organischen Schichten, in diesem Fall. In Anfels wurde Schafwolle verwendet. Natürlich, also biologisch, es gibt gar keine andere Schafwolle, aber also ungewaschene, ungebleichte. Ja. Und das wurde ganz, ganz toll und mit ganz viel Aufwand aufgebaut und ich glaube, wir haben da sehr tolle, also so wie wir letztes das auch erlebt haben, eine sehr tolle Sache zustande gebracht.
Ja, wir waren dann auch drinnen letztes Wochenende und es war ein sehr interessantes Erlebnis, muss ich sagen.
Ja. Haben einige Leute am Platz. Übrigens kann man das auch gerne jederzeit besuchen,
Muss man sagen. Umkostenbeitrag 100 Schilling, glaube ich.
Muss man gar nicht sagen jetzt. Also ich glaube, das kann man mit der Herrin des Hauses dort ohne.
Naja, ist ja eh nur eine Geste. Also mein Gott.
Ja. Um das geht es nicht. Also es ist da absolut kein Geschäft irgendwie dahinter.
Nein, oh Gott, das
ist ja. Sondern man kann es einfach unvoreingenommen ausprobieren.
Genau.
Und ich glaube, dass sehr viele sind von den Effekten überrascht, die man da erlebt, auch von dem Gefühl, auch von dieser eigenen Situation. Also was mich besonders immer berührt, ist diese eigene Situation, sich da wo reinzusetzen, in einen dunklen Raum. Völlig dunkel und in Ruhe da zu sitzen, was man eigentlich nicht sonst tut.
Aber es fällt einem da drinnen auch gar nicht schwer. Also wie gesagt, wir sind alle drinnen gesessen, letztes Wochenende zu viert. Und die Woche bis jetzt war recht, also ich weiß nicht, ob das jetzt auf das Sitzen im Orgon zurückzuführen ist oder nicht, aber es hat schon meiner Meinung
nach... Beim David ist einiges abgegangen.
Naja. Naja. Also ich habe zumindest, meine Verdauung hat ein bisschen rebelliert.
Wir kennen alle kraftspendende Orte, an denen wir uns gern aufhalten. Und mir fällt dazu nur ein, dass ich mich als Kind immer wieder in Schränke gesetzt habe.
Und hast du mit Alufolie ausgekleidet?
Das nicht, aber es war für gewisse kontemplative Beschäftigungen sehr förderlich.
Mhm. Ja. Ja, das war Kate Bush mit Cloudbusting. Und das Lied fängt an, I still dream of Organon. Organon hat also damit zu tun mit der Forschung, die Reich um 1951 herum betrieben hat. Wir kommen jetzt auf den späten Reich zu sprechen, wo er also...
Also Organon war im Bundesstaat Maine.
Bundesstaat Maine. Und dort hat er also das, was wir vorher besprochen haben mit den Akkumulatoren, das war eine eher medizinische Anwendung. Und er ist dann aber über alle Grenzen geschossen und hat dann die sogenannten Cloudbuster entwickelt. Er ist einfach draufgekommen, dass das Organon einfach in der Natur frei vorkommt, dass es überall da ist, dass es quasi im Lebensprozess integral involviert ist, dass es immer dieses Wechselspiel zwischen Deadly Organ und Organ gibt. Und er hat dann also Geräte entwickelt, ich habe da ein Foto drauf auf der Website, auf der Reichseite, mit denen er also Wolken halt auflösen können, beziehungsweise Wolken erzeugen können. Er ist dann auch nach Arizona gegangen und hat dort also die Wüste beregnet. Dort waren also 20 Jahre lang war da praktisch kein Regen und Reich hat das irgendwie wieder fruchtbar gemacht mit seiner Technologie und ist dann eigentlich global geologisch Wetter also klimatologische Zusammenhänge gestoßen und hat einfach die Prinzipien, die er im menschlichen Körper und aus der Sexualität entwickelt hat, in der ganzen Natur wiedergefunden, was ich eigentlich sehr schön und auf jeden Fall logisch finde, irgendwo, aber zumindest intuitiv logisch natürlich. Logisch wäre Fehlerplatz, aber es ist irgendwo intuitiv.
Assoziativ passend.
Ne? Ja, es passt irgendwie. Und ich meine, es gibt, das, auf den möchte ich auch noch kurz hinweisen, es gibt ja das Phänomen der Sprites und ich habe da letztens ein Foto entdeckt und es gibt da ein Foto auf der Infoseite zum Reich, k.mur.at ohne www, mit C geschrieben. Und wenn man sich so ein Sprite anschaut, dann ist das ein unglaubliches Ding, das also ein Blitz, der quasi nach oben geht. Und wenn man sich das Foto anschaut, das ist also unten so ein blauer Kegel und oben dann so eine rote Wulst, mitten im Weltraum, also an der Oberfläche der Ionosphäre, nehme ich jetzt mal an. Und das ist dermaßen unglaublich. Also für mich ist das, hat das sicherlich auch etwas mit Reichsforschung zu tun, ja. Wenn auch dieser Zusammenhang meines Wissens noch nicht wirklich irgendwo gestellt wurde. Zumindest habe ich nicht davon gehört.
Ja, er hat dann zusehends Schwierigkeiten bekommen. Es hat dann eine Journalistin.
Genau, Reich ist also, kurze Einladung, also du, Reich ist jetzt, ist dann also über alle Grenzen geschlossen. Also
ja, aber.
Längst jenseits jeder, also jeder sexuellen, jeder gesellschaftlichen Norm.
Entschuldigung. Er ist dann über sehr klein.
Ja, auch jeder sexuellen Norm gewesen und er ist dann aber weitergegangen mit seiner Forschung, hat weitere Zusammenhänge aufgestellt und.
Er ist dann über die kleinsten Kleinigkeiten gestolpert. Er hat ständig das Institut für Atomenergie von seinen Forschungen benachrichtigt. Er war mit Oslo in Verbindung, was seine Krebsforschung betrifft und er ist dann über Kleinigkeiten gestolpert, das ist ganz interessant, über sehr, sehr geringe Dinge. Es wurden Artikel über ihn geschrieben, einer darunter in Harper's veröffentlicht, der sehr verleumderisch war, der hat ihm dann die Verfolgung des Departments of Food and Drug Administration eingebracht, die ihn verdächtigt haben, er betreibe unlautere Vermarktung seines Orgonkastens, wie sie es genannt haben. Das wäre auch noch nicht schlimm gewesen, aber er hat in seinem Stolz, in seinem Wissenschaftlerstolz sich geweigert, der Vorladung zum Gericht Folge zu leisten und wurde dann wegen Missachtung des Gerichts zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt, hat dann seine Haft angetreten und ist 8 Monate später an einem Herzinfarkt gestorben im Gefängnis.
Meines Erinnerns war das viel kürzer, er war viel kürzer im Gefängnis, oder?
Ich habe 8 Monate in verschiedenen Quellen.
Okay, also 8 Monate war er im Gefängnis und ist dann gestorben.
Ja.
Und, obwohl er eigentlich bären gesund war, zumindest nach einem Bekunden.
Also ich habe ihn nicht gegangen.
Es war nicht nur das Gefängnis. Kurz bevor er seine Gefängnisstrafe angetreten hat, das dürfte ihn wirklich gekränkt haben, hat der CIA seine gesamte Arbeit vernichtet. Sie haben sein Haus umgedreht, alles zerstört.
Reichs Bücher wurden verbrannt. Bücherverbrennung, in Amerika
ja.
Wurden 3,5 Tonnen Bücher Reichs verbrannt.
Ja.
Das finde ich also abschauderlich.
Die Vernichtung schon. Seines Lebenswerks mit ansehen und das dürfte ihm wahrscheinlich...
Das hat ihn aufs Kreuz gebrochen. Ja.
Ja. Wobei, also ich möchte eines noch sagen, weil du auch gesagt hast, also abgedreht in seine letzten Jahre und das wird auch in den Biografien oft...
Es wird so
dargestellt.
Ja.
Er ist dann irgendwie abgedreht und man muss doch aber irgendwo auch sehen, er war ein strenger Forscher, er war ein Naturforscher. Wenn auch nicht nach dem strengsten Sinne wissenschaftlich, weil er ja auch erkannt hat, dass die wissenschaftlichen Methoden, die wissenschaftliche Bürokratie eigentlich in die Wüste führen und nicht in das fruchtbare Land der Zukunft, was es sein sollte. Und hat verschiedenste Forschungen durchgeführt. Das Cloudbusting war eine seiner Anwendungen. Wenn man da liest, aber gewiss, also Vorkommnisse, es ist nicht so absurd. Auch die Vorrichtungen, die er verwendet hat, sind nicht absurd.
No.
Zum Beispiel zum Abziehen von Energien aus Wolken hat er benötigt große Mengen Wasser, zumindest anfangs in seiner Anfangszeit, also wo er das begonnen hat zu erforschen. Man weiß ja heute zum Beispiel, die Forschung, was Homöopathie betrifft, was Clusterbildungen im Wasser, Moleküle und so betrifft.
Stichwort geladenes Wasser.
Geladenes Wasser. Heute wird Grander-Technologie verkauft und sonstige Wasseraufbesserungsanlagen, die vollkommen unphysikalisch, sagen wir mal im normalen Sinne, funktionieren. hat er bereits erkannt und auch verwendet. Er hat also die Energie der Wolken umleiten können oder die sphärische Orgonenergie umleiten können ins Wasser oder ableiten können. Das hat er gebraucht. Und also gewisse Details, wenn man sich das anschaut, sind nicht unlogisch. Und wenn man sich die Berichte auch anschaut, von dem, die da dabei waren, haut es einen wirklich um.
Ja,
und deswegen auch diese nicht zu still zu kriegenden Vermutungen, dass diese Diffamierung des Reich und auch die jetzt noch immer bestehende Skepsis seinen späteren Jahren gegenüber, daher vielleicht kommt, dass sehr wohl CIA, dass vielleicht doch auch gewisse Stellen sich sehr interessiert haben für seine Arbeit, aber dass er als Einzelgänger, wie er war, als autoritärer Forscher, zu gefährlich wurde. Beziehungsweise, dass sie sich vielleicht sehr interessiert haben für seine Arbeit, aber nicht für seine Arbeit. Das glaube ich auf jeden Fall. Dass sie sich sehr wohl genau angeschaut haben, was er getan hat. Heimlich, nicht öffentlich. Aber die Person Reich ist nicht angenehm. Ist ja ein Revoluzer gewesen, immer der Reich.
Wie immer man jetzt zum wissenschaftlichen und wissenschaftstheoretischen Gewicht dieser Forschungen stehen mag, muss man einmal dazu sagen, die Leute, die ihn bekämpft haben, die waren, was Paranoia angeht, im mindestens ebenbürtig. Und man kann auch seine eigenen Zugänge zu Theorien, die er nicht unterschrieben hat, die kann man auch auf ihn anwenden. Er hat zum Beispiel betont, dass jeder Mensch irgendwo Recht hat. Es gilt herauszufinden, wo.
Genau. Und ich möchte auch noch, wir kommen jetzt zum Ende eigentlich schon. Er hat auch, was das UFO-Phänomen anbelangt, er hat sich auch damit beschäftigt und da haben ihn dann endgültig alle für verrückt erklärt und hat dann natürlich auch sehr einen eigenen Zugang gehabt dazu. Das heißt, er hat davon gesprochen, dass die Strahlung in der Atmosphäre, also teilweise die Verstrahlung der Umwelt und auch das Deadly Organ in der Umwelt mit diesem Phänomen zusammenhängt. Und es gibt auch Berichte, wonach er seinen Cloudbuster auf einen Stern gerichtet hat, der daraufhin verblasst ist, was ihm gezeigt hat, dass es gar kein Stern war, sondern, naja, was auch immer. Das heißt, er ist auch auf diesem Gebiet also sehr, sehr eigenwillige Wege gegangen. Also, und vielleicht magst du noch da ein kleines Zitat so zum Abschluss aus dem kleinen Mann bringen. Gut. Die Rede an den kleinen Mann.
Wir haben also nur über ihn geredet. Jetzt lassen wir ihn wenigstens nur ganz kurz und minimal selber sprechen. Es ist ein herausgerissenes Zitat.
Okay.
Vielleicht nur, um Geschmack zu machen auf dieses Buch, um das geht's. Das bitte jeder lesen sollte, der zuhört. Und er sagt, du wirst Mord und Totschlag rufen oder begehen, wenn du die Wahrheit hörst. Du hast all dies getan und dein Haus auf Sand gebaut, weil du nicht wagst, weil du unfähig bist, das Lebendige in dir zu spüren, weil du die Liebe in deinem Kinde erschlägst, erwürgst, noch ehe es geboren wurde, weil du keinen freien, lebendigen Ausdruck, keine freie, natürliche Bewegung duldest. Du erschrickst tief, kleiner Mann, und fragst, was wird Mr. Jones und Herr Meyer sagen?